Afghan, Syrier, ne, also von da die Räumlichkeiten. Dadurch sind auch die Messerspiele hier reingekommen. Ne? Das gab's nie. Hier gab's das nicht.
So zumindest erlebt es Eddie.
So zumindest erlebt es Eddie.
So zumindest erlebt es Eddie.
Man wird höchstwahrscheinlich Kontakt mit der Polizei gehabt haben im Zuge dieser Produktion. Warum nicht eine Presseanfrage stellen und die Polizei dort einmal nach Demografien aufschlüsseln lassen, wer in Relation zum Bevölkerungsanteil in dieser Stadt wie oft im Rahmen einer Straftat zum Messer greift? Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Clownies Experten, defekieren euch mal wieder in die Birnewelt. Ja, meine lieben Freunde, wir schauen heute einmal rein bei Ampuls mit Dunja Hayali über die innere Unsicherheit. Ja, vorgeblich eine ergebnisoffene Reportage, die sich wirklich ein Bild davon machen möchte, wie es hier ja um die Sicherheit im öffentlichen Raum bestellt ist. Leider traut man sich zwar an Zahlen heran, tut dies dann aber nicht wirklich tiefergehend und schlüsselt sie zum Beispiel auf nach verschiedenen Demografien, wie es neulich die Welt getan hat. Dazu später mehr. Alles in allem vermittelt mir dieser Beitrag aber folgenden Eindruck, und zwar einen fließenden Paradigmenwechsel von eher woken Talking Points zu eher westextremen Talking Points. Damit gemeint, CDU-Narrative, Axel-Springer-Presse-Narrative, eher diese Richtung der Lösungsansätze, die zum Beispiel angeboten werden, eben im Hinblick auf die Probleme der inneren Unsicherheit im Kontext eben auch der Zuwanderung. Um einmal diese kleine Differenzierung zwischen den beiden Begrifflichkeiten, die eine wird euch neuer sein als die andere, kurz auf den Punkt zu bringen. Hauptmerkmal der Unterscheidung zwischen Woken und Westextremen ist, dass die Woken eine im metaphorischen Sinne eher nach innen gerichtete Priesterklasse darstellen, die uns auf unsere privilegierten Unzulänglichkeiten aufmerksam macht, das Individuum von kulturell traditionellen Normen befreien will und uns für unseren mutmaßlich internalisierten Rassismus und Sexismus rügt, der ja für die Besetzung von Chefetagen oder etwaigen Kriminalitätsstatistiken verantwortlich wäre, durch unser Anzeigeverhalten oder so. Wenn man so will, sind sie in Bezug auf die deutsche Mehrheitsgesellschaft die bösen Bullen. Gleichzeitig sind die Westextremen nach innen hin wesentlich gnädiger, kritisieren die Woken auch mal gerne und verkörpern eher nach außen einen im westlichen Sinne extremen missionarischen Eifer. Der besteht darin, andere Länder, die nicht ideologisch ticken wie wir selber, als unfrei, feindlich, unglücklich und damit in ihrer Gestaltung unakzeptabel einzuordnen und in unserem Sinne veränderungspflichtig wahrnehmen. Im Großen und Ganzen gerieren sie sich aber nach innen eher als der gute Bulle, der eher zur Mäßigung aufruft, aber nicht die Richtung ändert. Im Großen und Ganzen wickelt der eine nie das zurück ab, was der andere vorgelegt hat. Auch unter Merz werden Grenzen nicht geschlossen und Selbstbestimmungsgesetze nicht rückabgewickelt. Er kann selbst nicht mal sagen, es gäbe nur zwei Geschlechter, sondern vor allem zwei Geschlechter. Die Relativierung von dem, was Geschlecht bedeutet, ist genau wie dem, was Deutschland und seine Identität bedeutet, den Woken wie auch den Westextremen inhärent. So sind am Ende Woke und Westextrem einfach zwei verschiedene Spielarten des westlichen Liberalismus, wobei dieser Liberalismus nicht besonders viel mit Freiheit im ursprünglichen Sinne zu tun hat, sondern eher mit der Freiheit von allem, über das man sich definiert. Kommen wir also zunächst zu dem Woken-Element in diesem Beitrag. Es wird eine Expertin interviewt, die uns etwas über die Kriminalität erzählt und die innere Sicherheit.
Was wäre denn Ihre Antwort, warum immer mehr Menschen in unserem Land zumindest das Gefühl haben, es wird unsicherer?
So, an der Stelle mal meine Erklärung. Hier haben wir einmal die Gewaltkriminalität, polizeiliche Kriminalstatistik 2024. Und wenn wir hier ein bisschen ranzoomen, dann können wir tatsächlich sehen, dass der Anstieg vom Jahr 23 auf 24 eben primär den nichtdeutschen Tatverdächtigen, darunter eben auch den Zuwanderern, zuzuschreiben ist. Auch klar abzulesen durch den Trendpfeil. Hier könnten wir auch über die Anzahl der polizeilich erfassten Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in Deutschland sprechen, die eine Treppe darstellen. Ja, liebe Kritiker, ich weiß, es gab eine Gesetzesänderung um 2015-16 herum. Dies erklärt aber nicht den weiter fortgeführten treppenhaften Anstieg, der eine, naja, nahezu Verdreifachung der Sexualdelikte, die polizeilich erfasst worden sind, seit 2016 abzeichnet. Auch sind es Statistiken wie diese hier, die die Leute durchaus in Aufruhr versetzen. Im Hinblick auf auffällige Nationen in der PKS in Deutschland 2023, hier ist die Überrepräsentation der Tatverdächtiger nach Nationen und Delikten gegenüber Deutschen angegeben in Prozent. Zum Beispiel sind damit Afghanen um 722,9% überrepräsentiert im Bereich gefährlicher Körperverletzung. Also 8-mal häufiger tatverdächtig, als es die Deutschen in diesem Delikt sind. Es sind also auch Zahlen wie diese und ihr stetiger Anstieg, die Leute, so meine Mutmaßung, im öffentlichen Raum ein gewisses Unsicherheitsgefühl verspüren lassen. Aber hören wir doch mal, was Julia Ebner uns zu erzählen hat.
Einer der großen Probleme aus den letzten Jahren ist, dass die digitalen Medien eine sehr emotionale Debatte weiter aufheizen und auch teilweise Statistiken, die verzerrt sind, geteilt werden, die dann auch überproportional viel Aufmerksamkeit bekommen in den digitalen Medien.
Hier wäre ich auf ein Beispiel gespannt, das hätte sie natürlich auch mitbringen können. Welche verfälschte Statistik hat in sozialen Medien wie zum Beispiel X übermäßig viel Aufmerksamkeit bekommen und eben durch diese sogenannten Fake News den Diskurs in eine vollkommen andere Richtung gelenkt? Was genau meint diese Dame hier? Wir erfahren es nicht, sie bleibt eben vage. Und auch an der nächsten Stelle muss ich widersprechen. Nein, Social Media trägt dazu bei, dass Fälle nicht totgeschwiegen werden können. Fälle, bei denen sich öffentlich-rechtliche Medien gerne weigern zu berichten, werden auf Social Media besprochen, egal ob öffentlich-rechtliche Medien es für nötig halten, diese zu thematisieren oder nicht. Einzig und allein die Kontrolle über den Informationsfluss ist gefährdet durch Social Media, was eben weder reguliert noch zensiert wird. Beides versuchen wir ja momentan. Können sich Falschinformationen auf Social Media verbreiten? Die Antwort ist ganz klar, ja. Setzen sich diese aber explizit narrativ ändernd, komplett verzerrend durch, ohne dass zum Beispiel Community Notes so etwas fact-checken? Und sind Medien abseits der sozialen Medien frei von Fake News, meine lieben Freunde? Ich denke, wir alle kennen die Antwort. Hören wir weiter.
Also täuscht der Eindruck tatsächlich? Sagen die Zahlen, die Statistiken was anderes aus als dieses gefühlte innere Unsicherheit?
Also generell zeigen die Zahlen schon, dass Kriminalität steigt, dass auch politisch motivierte Gewalttaten steigen.
Inwiefern können diese sich denn zahlenmäßig an Straftaten durch Zuwanderer messen lassen? Inwiefern ist es plausibel anzunehmen, dass Leute mehr die Sorge umtreibt, Opfer von einem Gewaltdelikt durch einen linken oder rechten Extremisten zu werden? Generell am weitesten verbreitet ist mit 49% die Befürchtung, bestohlen zu werden. 27% der Befragten befürchten, geschlagen und verletzt oder Opfer eines Terroranschlags zu werden, also hier Gewaltdelikte, sowie auch Tötungsdelikte. 20% haben die Befürchtung, in der Öffentlichkeit sexuell bedrängt zu werden, also Sexualdelikte. Komischerweise hat man letztes Jahr im Deutschland-Trend nicht ablesen können, dass es sogenannte politisch motivierte Straftaten wären, die den Leuten in der öffentlichen Sphäre in irgendeiner Art und Weise große Angst einjagen würden. Ich habe eine Quelle für meine Art. Name. Welche Quelle hat diese Dame? Naja, wir hören sie nicht.
Aber es ist natürlich immer bezogen auf die Anzeigen. Das heißt, es kann auch sein, dass es ein größeres Bewusstsein dazu gibt und dass es mehr Anzeigen zu mehr Anzeigen kommt, nicht aber notwendigerweise zu mehr Urteilen.
Okay, an dieser Stelle greifen wir dann buchstäblich zu jedem Strohhalm. Jetzt könnte es das Anzeigeverhalten sein. Könnte. Sie behauptet noch nicht mal beinhart, dass das so wäre. Aber es sind doch eben die Überrepräsentationen in Deliktsbereichen, die Offizialdelikte darstellen, bei denen die Polizei ohnehin auch ohne Anzeige ermittelt.
Grundsätzlich gibt es in einigen Gewaltaspekten schon einen Anstieg, der auch klar messbar ist.
Messerkriminalität?
Genau, zum Beispiel. Aber auch hier, es wird zum Beispiel sehr oft darauf geschlossen, dass Migration im direkten Zusammenhang mit einer steigenden Kriminalität steht. Und das weisen diverse Studien zurück. Also es gibt diesen kausalen...
Okay, ja, dann nenn mal eine Studie. Sie wird gleich noch ein implizites Beispiel nennen, bei dem mir, glaube ich, klar ist, auf welche Studie sie anspielt, sie aber nicht wörtlich erwähnt. Mutmaßung an meiner Stelle gerade, weil sie weiß, dass das Ergebnis dieser Studie einen Zirkelschluss darstellt. Zurück aber zu ihrem ersten Punkt. Okay, also Kriminalität nimmt zu. Wir haben auch hier gerade von Dunja Hayali eingeworfen bekommen, es geht zum Beispiel um Messerkriminalität. Und auch dafür haben wir eine hervorragende Quelle. Und zwar Dieter Roman von der Bundespolizei. Hier also einmal seine Worte zur Messerkriminalität und eben auch dem Anteil der Tatverdächtigen darunter, die eben keinen deutschen Pass haben.
21 haben wir leider auch verzeichnen müssen, den höchsten Wert an Gewalt Delikten mit Messern im letzten Jahr. 853 solcher Delikte, 555 Mal wurde davon mit dem Messer Gebrauch gemacht. Das Ganze sollte man auch sehen in Relation zur Gesamtbevölkerung. 23 hatten wir 84,7 Millionen Einwohner, davon 85% Deutsche, 15% Ausländer. Und wenn man das daneben legt, haben wir in der Relation zur Gesamtbevölkerung einen 6-mal häufigeren Gebrauch des Messers bei Gewaltdelikten als von Deutschen.
Jetzt haben wir aber weiter eine krasse Nettozuwanderung, eben auch aus Ländern, die statistisch besonders auffällig werden in der polizeilichen Kriminalstatistik. Und du willst mir nun als Experte erklären, dass es dann aber keinen Zusammenhang zwischen einer Zuwanderung und einer Zunahme von Kriminalität gibt, während diese Zuwanderung eben gerade auch aus Ländern hervorgehend stattfindet, findet, die überrepräsentiert sind in polizeilichen Kriminalstatistiken. Das kannst du doch keinem erzählen.
Es gibt eine Korrelation zum Beispiel zwischen bestimmten prekären Lagen, prekären Gegenden oder auch
Bildungsfern, finanzschwach.
Genau.
Traumata,
diesen
Fluchterfahrung.
Zusammenhang gibt es auf jeden Fall, aber das ist eher ein geografischer Zusammenhang. Und wenn da in diesen Gebieten zum Beispiel die Migration ansteigt, führt das nicht unmittelbar zu einem Anstieg der Kriminalität.
Ja, und auch diese Studie ist nämlich ein Zirkelschluss. Ich mutmaße mal, sie spielt auf folgende Studie an. Und zwar die Studie vom IFO-Institut. Der Cicero hat einen sehr guten Artikel darüber geschrieben. Ich will euch das mal kurz zusammenfassen. Zuwanderung führt nicht zu mehr Kriminalität. Dabei zeigen die Daten das genaue Gegenteil. Sie interpretieren es aber in einer Art und Weise, die politisch gewünscht ist. Ich zitiere einmal für euch eine Stelle, die das Vorgehen in dieser Studie am besten zusammenfasst. Zitat: Die Studie produziert auf diese Weise ein Paradoxon, das den Autoren selbst nicht ganz entgangen ist. Einerseits zeigt die Statistik nämlich, dass Ausländer häufiger straffällig werden. Andererseits soll Migration keinen Einfluss auf die Kriminalitätsrate vor Ort haben. Das klingt erstmal unmöglich. Die Erklärung der Autoren: Migranten ziehen häufiger in Gegenden mit ohnehin hoher Kriminalität. Was sie dabei allerdings verschweigen, diese Gegenden haben oft bereits einen hohen Ausländeranteil. Auch sonst wirkt die Argumentation wie ein einziger Zirkelschluss. Häufiger straffällige Migranten ziehen in Gegenden mit hoher Kriminalität und werden dort dann erneut häufiger kriminell. Das sorgt dafür, dass diese Gegenden eine höhere Kriminalitätsrate aufweisen und dann sind Migranten wieder häufiger straffällig und immer so weiter. Ein inhaltliches Argument sieht anders aus. Die Studie dreht sich also schon innerhalb ihrer eigenen Logik im Kreis. Ein klassisches öffentlich-rechtliches Experteninterview mal wieder. Alle scheuen sich davor, einfach mal über die Zahlen zu sprechen, wie sie hier zum Beispiel von der Welt ausgerechnet worden sind. Zahlen, die erklären, warum Leute sich so fühlen. Ein anderer Woker-Aspekt dieser Reportage ist zum Beispiel dieser Dialog mit dem Obdachlosen hier, der seit 25 Jahren auf der Straße lebt und relativ klar benennen möchte, inwiefern gerade auch gepinnt auf gewisse Demografien Straftaten mit einem Messer nun öfter auftreten dort, wo er sich aufhält.
Eine bestimmte, aus einem bestimmten Land, bestimmte Leute, die das eh nicht anders kennen, ja, aggressiv, Afghan, Syrier, ne? Also von da die Räumlichkeiten. Dadurch sind auch die Messerspiele hier reingekommen, ne? Das gab's nicht. Hier gab's das nicht.
So zumindest erlebt es Eddie.
So zumindest erlebt es Eddie.
So zumindest erlebt es Eddie.
Man wird höchstwahrscheinlich Kontakt mit der Polizei gehabt haben im Zuge dieser Produktion. Warum nicht eine Presseanfrage stellen und die Polizei dort einmal nach Demografien aufschlüsseln lassen, wer in Relation zum Bevölkerungsanteil in dieser Stadt wie oft im Rahmen einer Straftat zum Messer greift? Er hat gerade zum Beispiel Afghanistan, Syrien angesprochen. Auch diese Nationen finden wir in der Liste der auffälligen Nationen in der PKS in Deutschland 2023 von der Welt wieder. Hier kann jeder gerne auf Pause drücken und sich die Überrepräsentation anschauen. Offenbar deckt sich also, jetzt hier nicht direkt in Bezug auf Messerdelikte, aber doch auf Gewaltdelikte als solche, die anekdotische Evidenz des Obdachlosen, den man dort gefragt hat, mit dem, was wir hier in den Zahlen ungefähr reproduzieren können. Warum also dann diese Einordnung, Dunja, anstatt einfach die Polizei zu fragen, wie die Zahlen denn dort aussehen? Naja, will man es vielleicht nicht wissen? Eine andere bemerkenswerte Szene ist die, wo Dunja Hayali sich dann mit einer, zumindest so wird es uns gegenüber dargestellt, politisch nicht voreingenommenen Frauengruppe zusammensetzt, um über ihre Erfahrungen im Hinblick auf etwaige Belästigungen zu sprechen.
Ganz schlimm, so Junggesellenabschiede. Dann ist da total viel Alkohol im Spiel. Voll. Dann wird einem da hinterhergerufen.
Und die stacheln sich ja auch gegenseitig auf.
Voll, genau.
Also, wenn die dann betrunken sind.
Okay, ich will diesen Damen ihre persönliche Erfahrung nicht absprechen, möchte aber an der Stelle in Frage stellen, wie groß die Gefahr ist, dass aus den Kreisen eines Junggesellenabschiedes jemand zu einem Sexualstraftäter wird oder zu einem Gewaltstraftäter. Wie viele Gewalt- oder Sexualdelikte haben wir hervorgehend aus dem Kontext Junggesellenabschied auf irgendeiner Partymeile? Ist vollkommen klar, dass diese Leute sich unglaublich widerwärtig verhalten können, gerade wenn viel Alkohol geflossen ist. Jedoch gab es Junggesellenabschiede schon immer. Ich glaube auch nicht, dass es mehr oder weniger geworden sind. Wahrscheinlich sogar eher weniger. Heiraten mehr Leute als sonst? Ich glaube nicht. Gerne fact-checken. Trotzdem ist aber das Gefühl der inneren Unsicherheit gleichzeitig mit den Sexualdelikten gestiegen. Und hier kommt dann eben eine ganz spezielle Sache, die Dunja unbedingt im Kasten haben wollte. Und während sie diese Frage stellt, macht sie direkt einen Strohmann auf. Hören wir rein.
Ich spreche es mal ganz klar an. Ist es egal, was für eine Männergruppe? Oder
ja.
Ist es, hat es irgendwie Einfluss, weil ne, die Diskussion rund um Geflüchtete, Menschen mit Migrationsgeschichte, das sind ja die Einzigen, die das machen und so. Also
Strohmann.
Das sind ja die Einzigen, die das machen.
Hat keiner gesagt, dass es die Einzigen sind? Hier würde es, glaube ich, auf Nachfrage Dunja Hayali auch nicht gelingen, eine Quelle für diese Behauptung, die von namhaften Personalien geteilt wurde, zum Beleg dieser Aussage zu liefern. Es ist ein Strohmann schlichtweg, der die Gegenseite irrational dastehen lässt, weil uns allen vollkommen klar ist, natürlich begehen auch Deutsche Sexualdelikte. Die andere Seite der Medaille ist aber, dass Flüchtlinge als Tatverdächtige bei dieser Art von Delikten Gesellschaft stark überrepräsentiert sind. Das muss sich nicht zwingend mit der anekdotischen Evidenz dieser jungen Damen decken. Und wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass sich eine Gruppe junger Damen abseits des Mainstream-Narrativs zum Thema Kriminalität im Kontext von Zuwanderung einlassen wird, wenn Personalien aus dieser Gruppe bereit sind, eine öffentlich-rechtliche Haltungsjournalistin in ihre Privatwohnung für ein Interview einzuladen? Wie ist dieses Gespräch überhaupt zustande gekommen? Hat man sich zufällig auf der Straße getroffen? Das ist eine Frage, die kann ich an der Stelle nicht beantworten. Eine jedoch schon. Ich weiß, glaube ich, warum man sich nicht von den Damen vom Frauennetzwerk Lucreta unterhalten hat. Und da wir jetzt ein paar Woke-Teile des Ganzen behandelt haben, möchte ich noch einmal diesen Paradigmenwechsel, den ich zumindest anhand dieses Beitrages verzeichnen möchte, darlegen. Denn Woke und Westextreme haben hier eine Gemeinsamkeit. Sie widersprechen sich nicht in ihren Grundprojekten wie einer weiteren Massenmigration. Während die Woken, also links-progressiven, Probleme im Kontext der inneren Sicherheit und damit verbunden der Zuwanderung in der heutigen Form entweder komplett ignorieren und so tun, als gäbe es sie nicht, als wäre es eine Ablenkungsdebatte, und den, der diese Probleme aufzeigt, als Rassisten diffamieren, sind es die Westextremen, die sich trauen, diese auszusprechen, jedoch immer, um davon Lösungen abzuleiten, die trotzdem nichts mit einer Umkehrung der Migration nach Deutschland zu tun haben, sondern mit einer besseren Verwaltung. Ganz nach der Fasson, wenn es Probleme gibt, bewerfen wir diese mit Steuergeld für Präventionsprogramme, Sozialarbeiter und Begegnungsstätten, in denen man gemeinsam Billard spielen kann. Dazu eine schöne Prise Überwachungsstaat, um die Strafverfolgung zu verbessern und noch mehr Kompetenzen für die Behörden, um besser verfolgen zu können. Und genau in diese Kerbe schlagen die Beispiele, die man uns hier als erstrebenswert präsentiert.
Was mir sofort auffällt, überall Kameras. Für die Einwohner war und ist das okay. Lieber Kameras als Kriminalität.
Als würde eine Kamera einen Anschlag verhindern. Als würde eine Kamera ein Gewaltdelikt verhindern. Sie erleichtert lediglich die Ermittlung des Tatverdächtigen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir vermittelt es kein Gefühl der Sicherheit, wenn mir auffällt, dass an jeder Ecke mehrere Kameras zu sehen sind. So sind sie doch eher ein Zeugnis dafür, dass das Aufbauen dieser Kameras in den Augen mancher Politiker als notwendig angesehen wird. Die Sache ist aber die folgende. Nehmen wir mal an, sie würden wirklich etwas an der inneren Sicherheit damit verbessern. Nehmen wir an, über mehrere Jahre würde nach einer flächendeckenden Massenüberwachung in einer deutschen Stadt XY die Kriminalitätsrate tatsächlich sinken. Bauen die dann die ganzen Kameras freiwillig wieder ab? Oder sind sie dann da? Selbst wenn sie also etwas ändern würden an der Kriminalitätsrate im öffentlichen Raum, dann ist die Downside immer noch, dass du eine flächendeckende Überwachung im Lande hast, eine Infrastruktur geschaffen hast, um Leute zu verfolgen, behördlich auszuspionieren im öffentlichen Raum, zu sehen, was sie kaufen, mit wem sie reden, mit wem sie sich wo treffen. Verschwörungstheoretiker würden sagen, dass der ein oder andere deswegen die Zustände innerhalb der inneren Sicherheit begrüßt, weil sie eben eine genehme Rechtfertigung dafür darstellen, eine flächendeckende Überwachung einzuführen. Danach fehlt ja eigentlich nur noch die Gesichtserkennungssoftware, wie in dem ein oder anderen asiatischen Land.
Ich versuche den Leuten zu versichern, dass wir keine Kameraüberwachung durchführen, wenn es nicht nötig ist.
Das ist aber nett. Das gibt auch keinerlei Hinweis darauf, dass man befürchtet, dass Leute sich solche Gedanken machen, wenn man das hier schon bereits proaktiv ansprechen muss.
Wir werden Menschen nicht kontrollieren. Wir schauen nicht, was sie in einem Laden kaufen. Das ist uns egal. Wir nutzen die Aufnahme nur, wenn ein Verbrechen passiert.
Wie kann man mir das denn garantieren? Ist das überhaupt möglich, das der Bevölkerung zu garantieren? Welchen Kontrollmechanismus hat die Bevölkerung, um nachzuvollziehen, wer sich da gerade an diesen Schreibtisch setzt? Wie kann man es glaubhaft für die Bevölkerung ausschließen, dass an diesem Schreibtisch, von dem man mehrere hundert Kameras ansteuern kann, nicht zumindest für ein paar Minuten auch jemand vom Inlandsgeheimdienst sitzen könnte, der einen, naja, politischen Dissidenten nachverfolgen möchte, schauen möchte, mit wem er sich öffentlich trifft oder so? Wie kann man es glaubhaft versichern, dass so etwas nicht passieren würde?
Dank der Überwachung ist die Kriminalität gesunken. Mechelen steht besser da als vergleichbare Städte in Belgien.
Naja, nach dieser Logik können wir einfach einen sozialen Brennpunktstadtteil, in dem besonders viele Straftaten stattfinden, massenhaft überwachen und es würden sich dort auf einmal keine Straftaten mehr ereignen. Oder diese Straftaten würden sich in diesem Ort dann dort ereignen, wo halt die Kameras nicht hinschauen.
Wie andere Städte in Europa auch, mussten wir in kurzer Zeit viele Migranten aufnehmen. Und es gab kein Konzept, wie wir sie alle integrieren.
Auch hier die Sache, naja, also warum sollte man Flüchtlinge integrieren? Du willst ja als Flüchtling eigentlich so schnell wie möglich wieder nach Hause. Womit hier wieder zwischen den Zeilen folgende Wahrheit ausgesprochen wird. Es sind halt eben in großen Teilen, wenn nicht sogar in schlagend großen Teilen, keine Flüchtlinge. Und da haben wir ihn wieder, den klassischen westextremen Winkel in dieser Frage. Nicht Grenzen zu und abschieben, nein, wir müssen besser integrieren.
Die Stadt schließt Verträge mit Eltern auffälliger Jugendlicher ab. Die sich nicht an die Regeln halten,
können im Extremfall ihre Sozialwohnung verlieren.
Was ist, wenn man den Vertrag nicht unterschreiben möchte? Also wie gesagt, ich möchte jetzt nicht schmälern, was sie dort in diesem Ort erreicht haben wollen. Aber auch hier werden uns einfach nur wieder Sachen vorgeschlagen, die einen höheren Verwaltungsaufwand bedeuten, die Steuergelder verbrennen, wobei Grenzen schließen und Abschiebungen in die Herkunftsländer, aus denen man gekommen ist, mutmaßlich weil dort Krieg war, was nicht der Fall war, in vielen Fällen, einen wesentlich kleineren bürokratischen Aufwand bedeuten würde und wesentlich weniger Kosten für die Sozialkassen, die Steuerkassen bedeuten würde.
Es braucht auch Prävention, Jugendhilfe, ein offenes Ohr für die Probleme der Menschen, inklusive Politik.
Welches Präventionsprojekt hätte den Anschlag von Mannheim verhindert? Welches Präventionsprojekt hätte den Anschlag von Magdeburg verhindert? Welches Präventionsprojekt hätte den Anschlag in Solingen verhindert? Welches hätte eine Abschiebung des bereits schon vorher behördlich bekannten Täters die Tat verhindert? Die Antwort ist ja. Aber auch hier werden Abschiebungen nicht zur Sprache kommen, Grenzschließungen nicht zur Sprache kommen, ein Aufnahmestopp nicht zur Sprache kommen. Stattdessen präsentiert man uns dann so ein Gemeindezentrum.
Das Konzept? Unterschiedlichste Communities zusammenbringen. Nicht nebeneinander herleben, sondern miteinander. Ein Treffpunkt für alle Menschen aus der Nachbarschaft.
Man erwartet, dass dann tatsächlich endlich das Utopia herbeigeführt ist, bei dem wir uns alle an den Händen halten und unter dem Regenbogen tanzen. Die Antwort wird aber die folgende sein: Wenn du so ein Gemeindezentrum in einen Stadtteil wie Berlin-Neukölln baust, dann wird es, wenn du dieses Gemeindezentrum betrittst, ein ganz klares Bild geben, welche Gruppe in diesem Jugendzentrum einen gewissen Dominanzanspruch formuliert oder in diesem Gemeindezentrum. Nun gut, so viel dazu. Das waren die westextremen Aspekte. Das andere waren die Woken-Aspekte. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen näher gebracht, was unter diesem Konzept in meinen Augen zu verstehen ist. Beide vereint jedoch eine Sache. Keiner will darüber reden, abzuschieben und die Grenzen zu schließen. Das ist in meinen Augen einer der klarsten Marker, der beide verbindet. So argumentiert die Wauke-Seite mit Ignoranz, die westextreme Seite aber einfach nur mit einem weiteren Ausweiten behördlicher Kompetenzen, noch mehr Verwendung von Steuergeld, Investition derselbigen in Präventionsprojekte oder irgendwelche Coachings, irgendwelche Sozialarbeiter, einem Aufbau massenhafter Überwachung, die man dann natürlich bereitwillig wieder abbauen wird, sollte sich die Kriminalitätsrate gerade im öffentlichen Raum in ein paar Jahren verändern. Ist schon klar. In diesem Sinne, meine Freunde, das waren meine Eindrücke zu Dunja Hayalis Beitrag zur inneren Unsicherheit. Wenn euch meine Einlassung, meine Analyse gefallen hat, dann seid so lieb. Lasst ihr gerne ein Like und einen Kommentar da. Abonniert auch sehr gerne, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt. Wenn ihr euren Körper stehlern möchtet, dann schaut vorbei bei God's Rage Supplements. Ich habe einen kleinen Affiliate-Link. Ich bekomme ein bisschen Provision, wenn ihr darüber bestellt. Das war gerade Werbung. Sie ist hiermit beendet. In diesem Sinne würde ich sagen, ein bisschen über innere Unsicherheit zu reden, schadete an der Stelle nie. Und PC.
Geflüchtete, Menschen mit Migrationsgeschichte, das sind ja die einzigen, die das machen und so.
Strohmann.